Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 4. August. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem zweiten Buch Chronik lesen wir Kapitel 35 und 36. Joschia feiert das Passafest. Joschia feierte in Jerusalem zu Ehren des Herrn das Passafest. Am 14. Tag des ersten Monats wurden die Passalämmer geschlachtet. Joschia hatte die Priester an ihre Aufgaben erinnert und sie angespornt, ihren Dienst im Tempel zu versehen. Zu den Leviten, die ganz Israel im Gesetz zu unterweisen hatten und zum Dienst für den Herrn geweiht waren, sagte Joschia: Ihr braucht die Bundeslade nicht mehr auf euren Schultern zu tragen. Sie hat ihren festen Platz in dem Tempel gefunden, den Salomo, der Sohn Davids und König von Israel, gebaut hat. Darum sollt ihr dem Herrn, eurem Gott und seinem Volk nun hier im Tempel dienen. Ordnet euch nach euren Sippen und Dienstgruppen, so wie König David und sein Sohn Salomo es schriftlich festgelegt haben. Jede eurer Dienstgruppen soll für eine Anzahl von Familien aus dem Volk im Heiligtum bereitstehen. Reinigt euch für den Dienst und schlachtet für eure Brüder aus dem Volk die Passalämmer und bratet sie, damit alles so geschieht, wie es der Herr durch Mose befohlen hat. Joschia schenkte dem versammelten Volk aus dem königlichen Besitz 30.000 Schaf- und Ziegenböckchen für das Passaopfer und 3.000 Rinder. Auch seine Minister spendeten für das Volk und für die Priester und Leviten solche freiwilligen Gaben. Die drei führenden Priester am Tempel, Hilkia, Sechaja und Jehiel, übergaben der Priesterschaft 2.600 Tiere für das Passaopfer und 300 Rinder. Ebenso machten es die führenden Leviten, Konanja und seine Brüder Shemaja und Netanel, sowie Haschabja, Jehiel und Josabat. Sie gaben den anderen Leviten 5.000 Tiere für das Passaopfer und 500 Rinder. Nachdem alles für das Fest vorbereitet war, traten die Priester an ihren Platz und die Leviten stellten sich in ihren Dienstgruppen auf, wie es der König befohlen hatte. Die Leviten schlachteten die Passalämmer und die Priester nahmen von den Leviten das Blut entgegen und sprengten es an den Altar. Dann häuteten die Leviten die Tiere ab, die als Brandopfer bestimmten Teile legten sie für die einzelnen Familiengruppen beiseite, damit die Priester sie auf dem Altar des Herrn verbrennen konnten, wie es von Mose im Gesetzbuch vorgeschrieben ist. Ebenso verfuhren sie mit den Rindern. Dann brieten die Leviten die Passalämmer am offenen Feuer, wie es vorgeschrieben ist. Die Teile der Rinder dagegen, die bei der Opfermahlzeit verzehrt werden sollten, kochten sie in Kesseln und Töpfen. So schnell sie konnten, teilten sie alles an die Leute aus. Danach bereiteten sie für sich selbst das Passamahl zu und auch für die Priester, die Nachkommen Aarons, denn diese hatten bis in die Nacht hinein zu tun, um die vielen Brandopfer und die Fettstücke der Mahlopfer auf dem Altar zu verbrennen. Die Sänger, die Nachkommen Asafs, blieben während der ganzen Zeit an ihrem Platz, so wie es David und seine prophetischen Ratgeber Asaf, Heman und Jedutun bestimmt hatten. Auch die Torwächter blieben an ihren Toren. Sie alle brauchten ihren Dienst nicht zu unterbrechen, weil die Leviten, ihre Stammesbrüder, das Passamahl für sie zubereiteten. So wurde an diesem Tag der ganze Gottesdienst zu Ehren des Herrn geregelt. Sie hielten das Passamahl und opferten auf dem Altar des Herrn Brandopfer, wie König Joschia es angeordnet hatte. Anschließend an das Passafest feierten die versammelten Israeliten 7 Tage lang das Fest der ungesäuerten Brote. Ein solches Passafest wie dieses hatte es in Israel seit der Zeit des Propheten Samuel nicht mehr gegeben. Keiner der früheren Könige hatte es in der Weise begangen, wie König Joschia es feierte, zusammen mit den Priestern und den Leviten, mit allen Besuchern aus Juda und Israel und den Einwohnern von Jerusalem. Dies geschah im 18. Regierungsjahr Joschias. Das Ende der Regierung Joschias. Einige Zeit nachdem Joschia den Tempel renoviert hatte, zog König Necho von Ägypten mit seinen Truppen heran. Er war damals auf dem Weg zur Schlacht von Karkemisch am Euphrat. Joschia aber wollte ihn aufhalten. Da schickte Necho Boten zu ihm und ließ ihm sagen: »Was kümmerst du dich um meine Angelegenheiten, König von Juda? Mein Feldzug richtet sich nicht gegen dich, sondern gegen das Königshaus von Babylon, mit dem ich mich im Krieg befinde. Gott hat mir Eile befohlen. Er ist auf meiner Seite, darum stell dich nicht gegen ihn, sonst vernichtet er dich. Aber Josia hörte nicht auf diese Worte, durch die Gott selbst ihn warnen wollte, und zog sich nicht vor Necho zurück. Er machte sich durch Verkleidung unkenntlich und griff an. In der Ebene von Megiddo kam es zum Kampf. Dabei wurde er von den ägyptischen Bogenschützen getroffen. »Bringt mich von hier weg«, befahl er seinen Begleitern, »ich bin schwer verwundet.« Sie hoben ihn von seinem Streitwagen herunter, setzten ihn auf seinen zweiten Wagen und brachten ihn nach Jerusalem zurück. Dort starb er und wurde in der Grabstätte seiner Vorfahren bestattet. Ganz Juda und Jerusalem trauerte um ihn. Der Prophet Jeremia dichtete ein Klagelied auf Josia. Seitdem wird der König von allen Sängern und Sängerinnen in ihren Klageliedern besungen. Das ist in Israel zu einem festen Brauch geworden. Diese Lieder stehen im Buch der Trauerlieder. Was es sonst noch über Josia zu berichten gibt, über seine Taten, mit denen er seine Treue zum Gesetz des Herrn bewies, und seine ganze Geschichte vom Anfang bis zum Ende, das ist nachzulesen im Buch der Könige von Israel und Juda. Die Könige Joahas, Jojakim und Jojachin. Die Männer von Juda machten Joahas, den Sohn von Josia, als Nachfolger seines Vaters in Jerusalem zum König. Er war 23 Jahre alt, als er König wurde, und regierte nur 3 Monate lang in Jerusalem. Dann setzte König Necho von Ägypten ihn ab. Dem Land wurde eine Tributzahlung von 100 Zentnern Silber und 1 Zentner Gold auferlegt. Necho setzte Eljakim, den Bruder von Joahas, als König von Juda und Jerusalem ein und änderte seinen Namen in Jojakim. Seinen Bruder Joahas aber nahm Necho als Gefangenen mit nach Ägypten. Jojakim war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre lang in Jerusalem. Er tat, was dem Herrn, seinem Gott, missfällt. König Nebukadnezar von Babylonien rückte gegen ihn heran und nahm ihn gefangen. Er ließ ihn in Ketten legen und brachte ihn nach Babylon. Auch einen Teil der kostbaren Geräte des Tempels ließ er nach Babylon schaffen und stellte sie dort in seinem Palast auf. Was es sonst noch über Jojakim zu berichten gibt, über seine abscheulichen Taten und das, was mit ihm geschah, das ist nachzulesen im Buch der Könige von Israel und Juda. Sein Sohn Jojachin wurde sein Nachfolger. Jojachin war 18 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 3 Monate und 10 Tage in Jerusalem. Auch er tat, was dem Herrn missfällt. Um die Jahreswende ließ König Nebukadnezar ihn nach Babylon holen, dazu wieder eine Menge wertvoller Tempelgeräte. Als König von Juda und Jerusalem setzte er Zedekia, einen Verwandten Jojakims, ein. König Zedekia und der Untergang Judas. Zedekia war 21 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre lang in Jerusalem. Er tat, was dem Herrn missfällt, und beugte sich auch nicht, als der Herr ihn durch den Propheten Jeremia warnte. Er rebellierte gegen König Nebukadnezar, obwohl er ihm den Treueeid geschworen und dabei Gott zum Zeugen genommen hatte. Hartnäckig und eigensinnig weigerte er sich, zum Herrn, dem Gott Israels, umzukehren. Auch die führenden Männer der Priesterschaft und des Volkes trieben es mit ihrer Untreue gegenüber dem Herrn immer schlimmer. Sie folgten den abscheulichen Bräuchen der anderen Völker und entweihten den Tempel in Jerusalem, den der Herr doch zu seinem Eigentum erklärt hatte. Immer wieder warnte sie der Herr, der Gott ihrer Vorfahren, durch seine Boten, weil er sein Volk und seine Wohnung schonen wollte. Aber sie machten sich über die Boten Gottes lustig, schlugen sein Wort in den Wind und verspotteten seine Propheten. Darum wurde der Herr auf sein Volk so zornig, dass es keine Rettung mehr gab. Der Herr ließ König Nebukadnezar von Babylonien gegen sie heranrücken. Alle Kriegsleute von Juda kamen um, die letzten beim Kampf im Heiligtum. Nebukadnezar verschonte keinen, nicht einmal die jungen Mädchen, die Alten und Schwachen. Der Herr gab sie alle in seine Gewalt. Nebukadnezar ließ nun auch noch die letzten Tempelgeräte, die großen wie die kleinen, nach Babylon bringen, dazu die Tempelschätze und die Schätze des Königs und der anderen führenden Männer. Die Babylonier steckten das Haus Gottes in Brand, rissen die Stadtmauer von Jerusalem nieder warfen Feuer in alle vornehmen Häuser und vernichteten auf diese Weise alles, was an Wertvollem noch übrig geblieben war. Den Rest der Bewohner, die den Kampf überlebt hatten, ließ Nebukadnezar nach Babylonien wegführen. Dort mussten sie ihm und auch noch seinen Nachkommen als Sklaven dienen, bis die Perser an die Herrschaft kamen. Damit ging in Erfüllung, was der Herr durch den Propheten Jeremia vorausgesagt hatte. Das Land soll 70 Jahre lang brach liegen, bis alle Sabbatjahre nachgeholt sind, die Israel nicht eingehalten hat. Kyros gibt die Erlaubnis zur Heimkehr. Im ersten Regierungsjahr des Perserkönigs Kyros ging in Erfüllung, was der Herr durch den Propheten Jeremia angekündigt hatte. Der Herr gab dem Perserkönig den Gedanken ein, in seinem ganzen Reich auszurufen und auch schriftlich bekannt machen zu lassen: Kyros, der König von Persien, gibt bekannt: Der Herr, der Gott des Himmels, hat alle Königreiche der Erde in meine Gewalt gegeben. Er hat mich beauftragt, ihm in Jerusalem in Judäa einen Tempel zu bauen. Hiermit ordne ich an: Wer von meinen Untertanen zum Volk dieses Gottes gehört, möge im Schutz seines Gottes zurückkehren. Wir lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 16. Eingangsgruß. Paulus, nach dem Willen Gottes zum Apostel von Jesus Christus berufen, und der Bruder Sosthenes schreiben diesen Brief an die Gemeinde Gottes in Korinth, an alle, die durch die Verbindung mit Jesus Christus für Gott ausgesondert und zu seinem heiligen Volk berufen sind. Darüber hinaus gilt unser Brief allen, die sich zu Jesus Christus, unserem gemeinsamen Herrn, bekennen und seinen Namen anrufen, wo sie auch sind. Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Dank für das Wirken des Geistes in der Gemeinde. Ich danke meinem Gott immerzu dafür, dass er euch durch Jesus Christus seine Gnade geschenkt hat. Durch sie seid ihr reich geworden an allem, was aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus erwächst, an jeder Art von geistgewirktem Wort und von geistlicher Erkenntnis. Weil die Botschaft von Christus zum festen Grund eures Glaubens geworden ist, fehlt euch keine von den Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Und so wartet ihr voll Zuversicht darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, kommt und vor aller Welt offenbar wird. Er wird euch auch helfen, bis zum Ende fest auf diesem Grund zu stehen, sodass euch an seinem Gerichtstag niemand anklagen kann. Gott selbst hat euch dazu berufen, für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein, und er ist treu. Er steht zu seinem Wort. Spaltungen in der Gemeinde durch Personenkult. Brüder und Schwestern, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, rufe ich euch auf: Seid einig, bildet keine Gruppen, die sich gegenseitig bekämpfen. Haltet in gleicher Gesinnung und Überzeugung zusammen. Durch Leute aus dem Haus von Chloe habe ich erfahren, dass es unter euch Auseinandersetzungen gibt. Ich meine damit, dass ihr euch alle irgendeiner Gruppe zurechnet. Die einen sagen: Ich gehöre zu Paulus. Die anderen: Ich gehöre zu Apollos. Oder auch: Ich gehöre zu Petrus. Und wieder andere erklären: Ich gehöre zu Christus. Christus lässt sich doch nicht zerteilen. Ist vielleicht Paulus für euch am Kreuz gestorben? Oder wurdet ihr auf seinen Namen getauft? Ich danke Gott, dass ich außer Crispus und Gaius niemand von euch getauft habe. Sonst würdet ihr am Ende noch sagen, dass ihr auf meinen Namen getauft worden seid. Doch ich habe auch noch Stephanas und seine Hausgemeinschaft getauft. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich sonst noch irgendjemand getauft hätte. Wir lesen aus Psalm 27 die Verse 1 bis 7. Geborgen bei Gott. Von David. Der Herr ist mein Licht. Er befreit mich und hilft mir. Darum habe ich keine Angst. Bei ihm bin ich sicher wie in einer Burg. Darum zittere ich vor niemand. Wenn meine Feinde mich bedrängen, wenn sie mir voller Hass ans Leben wollen, dann stürzen sie und richten sich zugrunde. Mag ein ganzes Heer mich umzingeln, ich habe keine Angst. Auch wenn es zum Kampf kommt, ich vertraue auf ihn. Nur eine Bitte habe ich an den Herrn, das ist mein Herzenswunsch. Mein ganzes Leben lang möchte ich in seinem Haus bleiben, um dort seine Freundlichkeit zu schauen und seinen Tempel zu bewundern. Wenn schlimme Tage kommen, nimmt der Herr mich bei sich auf. Er gibt mir Schutz unter seinem Dach und stellt mich auf sicheren Felsengrund. Dann triumphiere ich über die Feinde, die mich von allen Seiten umringen. Im Tempel bringe ich ihm meine Opfer. Mit lautem Jubel danke ich dem Herrn. Mit Singen und Spielen preise ich ihn. Herr, höre mich, wenn ich dich rufe. Hab doch Erbarmen und antworte mir. Aus Sprüche Kapitel 20, die Verse 20 und 21. Wenn du deinen Vater oder deine Mutter verfluchst, wird es dir ergehen wie einem, dessen Lampe in dunkelster Nacht erlischt. Wenn du zu schnell nach deinem Erbe greifst, bringt es dir am Ende kein Glück.